Herzlich willkommen zur Bibelstunde bei uns hier in Aidlingen. Wir Schwestern, wir freuen uns, dass Sie sich heute auf den Weg gemacht haben und hier sind. Auch die Kleinen mit ihren Eltern oben bei der Übertragung im Mutterhaus. Wir sind hier zusammen im Namen Jesu. Jesus Christus ist in unserer Mitte. Das erste Lied, das wir miteinander singen, ist ein Gebet. Herr, wir bitten, komm und segne uns. 133 und wir singen alle vier Strophen. 133. In der vergangenen Woche war ein Zeit mit Gott, 5. Mose 33, Vers 3, als Kopfstelle angegeben. Mit dieser einzigartigen Verheißung möchte ich Sie grüßen. Wie hat er, der lebendige Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, die Leute so lieb? Alle seine Heiligen sind in deiner Hand. Sie werden sich setzen zu deinen Füßen und werden lernen von deinen Worten. Das hat mich gepackt. Und dazu ist es nötig, dass man innerlich still wird und das Bedrängende, was sie mitgebracht haben, zum Schweigen kommt. Maria Esther Gräfin Waldersee hat aus diesem Anliegen heraus ein Gebet formuliert und es in Verse gekleidet. Lass du mich stille werden, mein Herr und Gott, nur deine Stimme hören in Freud und Not. Dieses Lied singen wir jetzt miteinander, Nummer 418, alle Verse. Nummer 418. Herr Jesus, hab du so von Herzen Dank, dass du da, wo zwei oder drei in deinem Namen beisammen sind, in der Mitte bist. Du bist in unserer Mitte. Du kennst jeden von uns sehr wohl und genau. Und du weißt, was wir heute brauchen, jeder ganz persönlich. Und ich möchte dir so danken, dass du uns jetzt ein Wort gibst für unser Herz und ein Herz für dein Wort und selber redest. Amen. Der Kalender sagt's, er ist da. Der November mit seinen nebeligen und trüben Tagen, auch wenn's heute draußen frühlingshaft warm ist. Über viele Jahre und auch in der vergangenen Woche habe ich am Wörthersee erlebt, dass da im November oft die Sonne über Tage und Wochen nicht auch nur mit einem Strahl durch die dicke Nebelwand hindurchdringt. Und im Nebelmonat November, dicht auf den Fersen, in der Begleitung von Eis, Frost, Kälte, Sturm und Schnee folgt der Winter. Ein harter Geselle. Für Wintersportler eine Riesenfreude. Anderen hingegen graut vor diesen tristen und frostigen Tagen. Die dicke Nebelwand und die von der Kälte erstarrte Natur legt sich wie ein schwerer Druck auf die Seele. In dieser Zeit erwacht die Sehnsucht nach dem Frühling, nach neuem Leben, das die Todesstarre durchdringt. Diese Sehnsucht kennen insbesondere Menschen, die unter schweren Lebensumständen leben. Menschen, die unter einer Diktatur seufzen. Ich erinnere an den Prager Frühling 1968, der gleich blutig niedergeschlagen wurde. Und aktuell an den arabischen Frühling, der 2011 begann, aber bis heute ist noch nicht Frühling geworden. Ja, es ist in unserer Welt frostig und kalt geworden. Der Wind bläst eisiger ins Gesicht. Wir spüren die Eiszeit der Herzen, auch in der Gemeinde Jesu. Der Herr Jesus nennt in Matthäus 24, Vers 12 als ein Zeichen für die letzte Zeit. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Eiszeit im Herzen herrscht da, wo sich alles nur noch ums Irdische und ums Vergängliche dreht. Und die Devise lautet, jeder ist sich selber der Nächste. Oder ich tue Recht und scheue niemand. Bei einer Wanderung begegnete mir eine Frau. Wir kamen ins Gespräch und sie meinte unter anderem, ja, das waren noch Zeiten, als es in unserem Krankenhaus Diakonissen gab. Heute fehlt was. Aber was? Ist es das geistliche Leben, die persönliche Beziehung zu Jesus Christus, fragte ich zurück. Ja, das ist es wohl. Und deshalb sehne ich mich in diesen Tagen nicht nach dem kalendarischen Frühling, sondern vielmehr nach einem geistlichen Frühling. Wir brauchen ihn so nötig. Und deshalb lade ich Sie ein, dass wir jetzt im November und wo der Winter vor der Tür steht, über den geistlichen Frühling nachdenken. Welcher harte Rivale stellt sich so vehement gegen das Leben mit Gott? Ich habe mir notiert, der größte Rivale ist nicht da draußen. Der größte Rivale hockt in uns selbst, in unserem Herzen. Der größte Konkurrent ist unser stures, aufsässiges Herz. Das ist der größte Konkurrent gegen das Leben mit Gott. Mit Ihnen zusammen möchte ich heute das erste Kapitel im zweitkleinsten Buch des Alten Testaments, im Buch des Propheten Haggai, betrachten. Haggai ist einer der unbekanntesten Autoren der Bibel. Er wäre was für die 1-Million-Euro-Frage bei Günther Jauch. In diesem kleinen Buch, das nur 2 Kapitel hat und im Alten Testament an drittletzter Stelle steht, wird von einer geistlichen Erweckung, einem geistlichen Frühling berichtet. Und bevor wir diese Spur weiter verfolgen, möchte ich erst die Frage klären, wer ist er denn, dieser Herr Haggai? Wie gut kennen Sie ihn? Vielleicht tragen wir zusammen, was dem einen oder anderen Bibelleser ganz spontan in den Sinn kommt. Haggai gehört zu den 12 kleinen Propheten und steht unter ihnen an 10. Stelle. Für das Judentum und die altchristliche Überlieferung war immer klar, Haggai war ein zum Propheten berufener Priester. Und über seine Person wissen wir so gut wie nichts. Deshalb ist ihnen nichts eingefallen. Nicht einmal den Namen seines Vaters kennen wir. Sein Name jedoch ist wie ein Leuchtbanner. Haggai bedeutet der, den Jahwe gürtet. Das gefällt mir. Haggai war ein Mann, der von Gott für seinen Auftrag voll und ganz zu- und ausgerüstet ist. Über ihm ist der Himmel offen. Haggai kann sagen, so spricht der Herr der Heerscharen, der Herr Zebaoth, der Gott, dem die himmlischen Heere auf seinen Wink hin sofort zu Befehl stehen und dienen. Haggai bedeutet aber auch der Festliche oder der Festfrohe, der, der am Festtag geboren ist. Jemand, der an Weihnachten immer Geburtstag hat, weiß, wie das ist. Immer am Festtag Geburtstag haben. Und wenn wir auch über seine Person so gut wie gar nichts wissen, so wissen wir doch ganz genau, wann er gewirkt hat. Nämlich vom 29. August bis zum 18. Dezember im Jahr 520 vor Christus. Eine ganz kurze Zeit. Knappe 4 Monate während der Regierungszeit des persischen Königs Darius I. Und zeitgleich 2 Monate vor dem Propheten Sahaja. Der Alttestamentler Hans-Walter Wolf nennt Jesaja, Jeremia und Hesekiel, und zu ihnen zähle ich auch den Haggai, einen Boten im Trümmerfeld. Einen, der in der Eiszeit der Herzen eine gute Botschaft hat und im Auftrag Gottes einen neuen Frühling verkündet. Und dazu hören wir jetzt erst einmal Haggai 1, Vers 13.
Beauftragt war mit der Botschaft des Herrn an das Volk: Ich bin mit euch, spricht der Herr.
Diese 4 kurzen Worte, ich bin mit euch, genügen. Das ist die frohe Botschaft von der Gnade Gottes in Christus Jesus. Immanuel, Gott mit uns, nicht gegen, sondern für uns. Diese Botschaft ist wie ein frischer Frühlingswind, der den frostigen und kalten Winter vertreibt. Es ist hier genau wie am ersten Schöpfungstag, als der Geist Gottes über dem Tohuwabohu, der Finsternis und dem Chaos schwebte und die Welt durch sein Wort aus dem Todesschlaf erweckte. Bevor wir weiter über den geistlichen Frühling nachdenken, muss ich ein wenig ausholen und Sie in groben Zügen als Zweites in die Zeitgeschichte hineinnehmen, in der das Wort des Herrn an Haggai und durch ihn an den Fürsten über Juda, an Zerubabel und an den Hohepriester Joshua und das gesamte Volk der Heimkehrer erging. Das Jahr 587 vor Christus bedeutete für das Volk Gottes die größte nationale Katastrophe. Jerusalem und der Tempel waren alles zerstört. Und das Volk in die Gefangenschaft nach Babylon abgeführt. 70 lange Jahre später gab König Kyros den Juden den Startschuss für die Rückkehr ins Land der Väter. Dazu Esra 1, Vers 2 und 3. So spricht Kyros, der König von Persien: Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben, und er hat mir befohlen, ihm in Jerusalem, in Juda ein Haus zu bauen. Wer nun unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei der Herr sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem in Juda und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels, der Gott, der in Jerusalem ist. Während zwei Drittel sich in der Fremde häuslich niederließen und sagten, wir bleiben da, kehrte ein kleiner Rest von etwa 50.000 Personen und unter ihnen wohl auch Haggai unter der Führung von Zerubabel und Joshua, 537 nach Christus nach Jerusalem zurück. Das Land, das muss ausgeschaut haben wie nach dem Krieg. Alles war kaputt. Und es war ja auch nach dem Krieg. Was sollten sie jetzt als erstes anpacken? Die Wasserversorgung oder Notquartiere errichten. Das alles taten sie nicht an erster Stelle, obwohl jeder dafür Verständnis gehabt hätte. Als erstes errichteten sie unter der Regie von dem Fürsten Zerubabel und dem Priester Joshua auf dem alten Fundament am Tempelplatz einen Brandopferaltar für Gott. Die Beziehung zu Gott musste in Ordnung kommen. Das war das Wichtigste. Der lebendige Gott sollte der Herr in ihrem Leben sein. Das gesamte Volk stellte sich wie ein Mann hinter dieses Projekt. Vielleicht standen manchen die Tränen in den Augen, wenn sie an die Herrlichkeit des ersten Tempels dachten. Und obwohl ihnen die Knie vor den sie umgebenden Feinden schlotterten, feierten sie zuallererst das Laubhüttenfest. Gott zuerst. Kein einziger schüttelte mit dem Kopf. Sie alle wussten, wir haben das selbst verschuldet, was hinter uns liegt. Und jetzt dürfen wir noch einmal neu anfangen. Was für ein Geschenk. Und deshalb Gott zuerst. Und dann kamen die Schwierigkeiten. Die bleiben in keinem Leben aus. Während sie am Tempel bauten, intrigierten die Feinde beim neuen König. Und er verfügte per Dekret über einen Baustopp, eine neue Katastrophe. Und dieser Baustopp dauerte nicht nur ein paar Tage oder Wochen, bis man wieder den roten Punkt kriegt, sondern 16 lange Jahre. Die anfängliche Erwartung und Begeisterung für Gott schmolz vor den sich auftürmenden Schwierigkeiten dahin. Das Volk, die Gemeinde Gottes, wurde durch die Widerstände, durch Rückschläge und Konflikte allmählich mürbe. Und das Schlimme war, sie verloren darüber ihren großen Gott mehr und mehr aus dem Blick. Das geschah nicht von jetzt auf gleich, sondern schleichend, ganz allmählich. Sie ließen es einfach laufen. Die Beziehung zu Gott bis zur Funkstille schleifen. Die gute Absicht, der feste Entschluss, Gott zuerst und nie mehr ein Leben ohne Gott leben, verblassten mehr und mehr. Der große Rivale im eigenen Herzen nahm den Platz Gottes ein. In diesem Fall war es das Private, das die Oberhand gewann. Es gab ja so viel zu tun und wahrscheinlich hörten sie nicht auf, ein wenig fromm zu sein. Aber ihr Glaube war nicht mehr Herzenssache. Das Feuer erlosch. Erst war es der Widerstand von außen und dann gesellte sich die Neigung des Herzens. Karl Barth nennt das so treffend die Trägheit des Herzens dazu. Hab keine Lust mehr. Und der Rivale im Herzen gewinnt und dabei zieht sich das Herz ganz langsam zurück. Trotz aller äußeren Aktivität wird das Herz leer und kalt. Es verliert den Eifer und die Leidenschaft für Gott und für seine Sache. Es heißt dann, wir müssen jetzt erst einmal an uns denken. Wir müssen uns zuerst um unsere Angelegenheiten kümmern. Jeder war auf sein persönliches Vorwärtskommen und Wohlergehen bedacht und wollte sein Schäfchen ins Trockene bringen. Es geht dann wie mit meinen Bergschuhen. Ich habe im Sommer gemerkt, obwohl das so eine Luftpolstersohle ist, ich laufe so hart. Und dann ist der Schuh so auseinandergegangen. Und dann hingen so Lederfetzen an der Sohle, bis ich die Sohle dann ganz vom gesunden Schuh gelöst hat. Materialermüdung, sagen dazu die Fachleute ganz lapidar. Ganz allmählich wird der Stoff hart und dann brüchig, bis er bricht und sich löst. Und so ging's den Heimkehren. Das geistliche Leben verlief sich im Sand und schließlich hatte es den Anschein, als würde es mit der Sache Gottes vollends den Bach hinuntergehen. Das Jahr 520 vor Christus brachte eine Wende. Der 28-jährige König Darius I., der Schwiegersohn des Kyros, er hatte 2 Jahre lang 19 Rivalen niedergekämpft und niedergemetzelt, bis er dann den Thron bestiegen hatte. Er ernannte den aus der Davidslinie stammenden Zerubabel zum Gouverneur von Juda. Exakt an dieser Stelle greift Gott in das Rad der Geschichte ein. Er tut es, indem er sich dem verbissen arbeitenden Volk in der Person des Haggai in den Weg stellt. Bevor wir uns dem ersten Kapitel zuwenden, singen wir ein Lied. Es ist ein Gebet und passt zu diesem Thema. Beleb dein Werk, o Herr. Vielleicht ist es Ihnen ein Bedürfnis aufzustehen. Nummer 306, Strophe 1 bis 4.
Vers 1. Im 2. Jahr des Königs Darius, im 6. Monat, am 1. Tag des Monats, geschah des Herrn Wort durch den Propheten Haggai zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohenpriester.
Ein markantes Datum. Der 6. Monat Elul entspricht etwa so Mitte bis Ende August und September. Es ist der Monat, in dem die Trauben- und die Obsternte eingebracht wird. Der erste Tag des Monats ist der Tag des Neumonds, ein Festtag. An jenem 29. August des Jahres 520 vor Christus kommt es zu dem gewaltigen Urereignis der Gottesoffenbarung, das die Bibel mit den Worten beschreibt: Das Wort des Herrn erging. Es ist das erste Mal seit dem Exil, dass Gott wieder zu einem Propheten im Israelland redete. Für den mit Großbuchstaben geschriebenen Herrn steht im Grundtext der Name Jahwe. Mit diesem Namen hat sich der lebendige Gott seinem Volk Israel speziell am Dornbusch offenbart. Wie Gott sich dem um die 80 Jahre alten Haggai offenbarte, das wird uns hier nicht gesagt. Das ist und bleibt immer ein Geheimnis, wenn der lebendige Gott mit einem Menschen spricht. Und es ist das Größte, was es gibt, wenn Gott widerspricht, wenn sein Wort mich trifft. Der Herr Trommer hat erzählt von den Marburger Medien, da hat er ein Mail gekriegt, der hat abends todmüde nochmal nachgeschaut und ist plötzlich munter geworden. Da wurde von einem Chilenen berichtet, der hat auf der Straße ein zerknülltes Papier aufgehoben und auseinandergefaltet, schmutzig. Und es war ein Gotteswort und es hat ihn getroffen. Und er hat eine Gemeinde gesucht und sich für Jesus entschieden. Ein Wort genügt. Die erste Botschaft Haggais an diesem Festtag, die Gott ihm offenbart hat, ist an zwei Adressaten gerichtet, an den Fürsten Zerubabel und an den Hohepriester Josua, an den politischen und an den geistlichen Verantwortungsträger. Hat die Trägheit des Herzens auch von ihnen Besitz ergriffen und in ihrem Herzen Einzug gehalten? Haggai, der den Jahwe gürtet, ist von Gott selber höchstpersönlich ausgerüstet und bevollmächtigt. Haggai gehorcht und geht. Gottes Wort bringt ihn in Bewegung. Dabei ist er nur Sprachrohr für Gott, nichts mehr. Knapp und präzise vermittelt er die Perspektive Gottes. Licht dringt durch das Dunkel.
So spricht der Herr Zebaoth, dies Volk spricht. Die Zeit ist noch nicht da, dass man des Herrn Haus baue. Und des Herrn Wort geschah durch den Propheten Haggai. Aber eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt und dies Haus muss wüst stehen.
Zwei Gegensätze sind's, die der Prophet hier klar und deutlich aufdeckt. Auf der einen Seite steht das Haus Gottes, dessen Trümmerhaufen längst überwuchert sind, und auf der anderen Seite die getäfelten Häuser, in denen es sich das Volk Gottes inzwischen bequem gemacht hat. Das Problem liegt auf der Hand. Die Prioritäten haben sich verschoben. In Vers 9 greift Gott dieses heiße Eisen nochmal auf. Mein Haus steht so wüst da, während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Damit wir es recht verstehen. Nicht die Sorge für das eigene Haus ist das Problem. Das Problem ist, dass sie darüber Gottes Haus vergessen und die Hauptsache zur Nebensache gemacht haben. Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere, was ihr braucht, zufallen. Das Volk Gottes lebt genau andersherum. Ich habe mir aus Idea einen Satz notiert, der kürzlich kam: Radikaler Egoismus macht eine Gesellschaft und die Menschen krank. Das Volk Gottes trachtet zuerst nach allem, was sie brauchen. Sie wollen zuerst auf einen grünen Zweig kommen. Das beansprucht ihre ganze Zeit und Kraft. Und deshalb sagen sie, wir haben jetzt noch keine Zeit für Gott. Später. Mir hat mal eine Frau gesagt, Schwester Anne-Rose, wenn ich dann mal alt bin, dann gehe ich in die Bibelstunde, aber jetzt noch nicht. Und deshalb sagen sie, wir haben jetzt keine Zeit für Gott. Gott muss noch warten. Mir kommt vor, dieses vor 2500 Jahren gesprochene Wort ist wie für unsere Zeit geschrieben. Trotz des materiellen Wohlstands, trotz der getäfelten Wohnungen, herrscht bei ihren Ausreden eine eigenartige Unsicherheit, hinter der sich der Rivale im Herzen mit viel Selbstbetrug verbirgt und tarnt. In Vers 5 bis 7 ruft Gott sein Volk durch seinen Boten zur Besinnung.
So spricht der Herr Zebaoth: Achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen. Und wer Geld verdient, der legt's in einen löchrigen Beutel. So spricht der Herr Zebaoth: Achtet doch darauf, wie es euch geht.
In einer Übersetzung heißt, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Das steht zweimal in Vers 5 und in Vers 7. Oder noch besser, nehmt euch doch zu Herzen, wie es euch geht. Geht's euch wirklich gut? Läuft bei euch wirklich alles rund? Prüft es selbst. Ihr schuftet und rackert euch ab und unter dem Strich kommt nur wenig dabei raus. Ihr stopft und stopft nur löchrige Beutel und trotzdem fällt alles durch und geht verloren, wie bei einem Fass ohne Boden. In Vers 8 bis 11 redet Haggai im Auftrag des Herrn der Heerscharen weiter.
Geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus. Das soll mir angenehm sein und ich will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr. Denn ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig. Und wenn ihr es schon heimbringt, so blase ich's weg. Warum das? Spricht der Herr Zebaoth. Weil mein Haus so wüst dasteht und ein jeder nur eilt, für sein Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch den Dau zurückgehalten und das Erdreich sein Gewächs. Und ich habe die Dürre gerufen über Land und Berge, über Korn, Wein, Öl und über alles, was aus der Erde kommt, auch über Mensch und Vieh und über alle Arbeit der Hände. da gehorchten Zerubabel, der Sohn Shealtis und Jeschua, der Sohn Jozadaks, der Hohepriester, und alle übrigen vom Volk der Stimme des Herrn, ihres Gottes und den Worten des Propheten Haggai, wie ihn der Herr, ihr Gott, gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn.
Wer Gott ausklammert, der verliert den Segen. Und wer nicht zuerst nach dem Reich Gottes, Jesus zuerst trachtet, dem entzieht sich am Ende all das andere. Es fällt nicht zu, es fällt durch löchrige Beutel. Das alles ist Fakt. Der augenblickliche Ist-Zustand. Und dann passiert was Wunderbares. Und dazu hören wir jetzt nochmal Vers 12.
Da gehorchten Zerubabel, der Sohn Shealtis, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, der hohe Priester, und alle übrigen vom Volk der Stimme des Herrn ihres Gottes und den Worten des Propheten Haggai, wie ihn der Herr, ihr Gott, gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn.
Merken Sie, alle miteinander nehmen sich das Wort des Haggai als Gottes Wort in seinem Auftrag verkündigt hat, zu Herzen. Eine Erweckung, ein geistlicher Frühling hat es immer mit dem Hören auf das Wort Gottes zu tun. Durch die Menschen geht ein Ruck, aber nicht, weil sie jetzt ein schlechtes Gewissen hätten. Durch sie geht ein Ruck, weil sie das Wort Gottes gehört haben. Das Wort ist zu ihnen durchgedrungen. Es hat sie im Innersten getroffen. Es ist wie ein Erwachen aus tiefem Todesschlaf. Es passierte genau Psalm 107, Vers 20. Er sandte sein Wort und machte sie gesund und ließ sie ihren Gräbern entrinnen. Das ist eines meiner Lieblingsworte. Ich lese es Ihnen nochmal. Er sandte sein Wort und machte sie gesund und ließ sie ihren Gräbern entrinnen. Und als Folge fürchtete das Volk den Herrn. Das heißt, sie wenden sich Gott zu, sie treten ins Licht, sie geben Gott Recht und sie erkennen plötzlich die verkehrte Rangordnung, die das gesamte Denken verdreht. Sie wollen Gott mit ihrem Glauben und mit ihrem Gehorsam ehren. Sie wollen das, was Gott will. Das ist Gehorsam. Wollen, was Gott will und es auch tun. Und hier erfüllt sich Jesaja 44, Vers 22. Ich tilge deine Schuld wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Jetzt ist die Nebelwand, die Starre. Unterm Nebel ist's klamm und feucht und kalt. Das habe ich letzte Woche erlebt. Jetzt ist das weg. Es ist nichts Trennendes mehr da. Das Verhältnis des Volkes zu seinem Gott ist wieder gut. Und es ist unglaublich, was in Vers 13 steht.
Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, der beauftragt war mit der Botschaft des Herrn an das Volk. Ich bin mit euch, spricht der Herr.
Dreimal wird das erwähnt. Dreimal. Das sagt nicht Haggai, sondern der Herr. Ich bin mit euch. Was für eine Zusage. Ich bin mit euch. Mehr braucht's nicht. Das ist Gegenwart Gottes. Etwas Größeres gibt's nicht. und noch bevor das Volk zu arbeiten beginnt, aufs Bergland geht und Holz schlägert, stärkt sie der Herr mit seinem Wort, mit dieser wunderbaren Verheißung: Ich bin mit euch. Es hat mich gepackt, dass der geistliche Frühling, die geistliche Erweckung beim Verstand des Menschen beginnt. In Kapitel 1, Vers 14 lesen wir das dreimal.
Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtis, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des hohen Priesters, und den Geist aller übrigen vom Volk, dass sie kamen und arbeiteten am Hause des Herrn Zebaoth, ihres Gottes.
In einer englischen Übersetzung steht: Der Herr bewegte den Geist der Menschen. Der Herr hat es getan. Kein Mensch. Das kann kein Mensch. Wenn Gott den Geist des Menschen bewegt, dann ändert sich was. Dann wird der Mensch lebendig. Lebendig für Gott. Dann muss der Mensch seinen Geist nicht an der Garderobe abgeben. Es stimmt, dein Wort bewegt des Herzens Grund. Dein Wort macht Leib und Seel gesund. Dein Wort ist's, das mein Herz erfreut. Dein Wort gibt Trost und Seligkeit. Und aus Vers 15 erfahren wir, der 24. Tag des sechsten Monats, das ist der 21. September 520. Dieser Tag wird zu einem Wendepunkt. Die Menschen schieben die Entscheidung nicht auf die lange Bank. Sie erbitten sich keine Bedenkzeit, müssen nicht darüber schlafen. Sie machen Nägel mit Köpfen. Sie machen Gott und seine Ehre zur obersten Priorität. Er soll nicht mehr in einer frommen Ecke stehen, sondern in allen Lebensbereichen Herr sein. In der Mitte ihres Lebens steht nun wieder der Altar. Jesus zuerst. Mit Freuden nahmen sie die Arbeit am Haus des Herrn der Heerscharen, ihres Gottes, in Angriff. Wie steht es bei mir? Wie steht es bei Ihnen? Wo möchte Gottes Geist Sie und mich neu bewegen und verändern? Hier in Haggai 1 war der größte Rivale gegen das Leben mit Gott unser stures und aufsässiges Herz, fürs Erste besiegt. Der innere Konkurrent gegen das Leben mit Gott musste das Feld räumen. Gott in seiner Güte und Gnade hatte einen neuen Anfang, einen neuen geistlichen Frühling geschenkt. Er kann das in seiner Güte auch in unseren Reihen, auch in unserem Land neu schenken. Wir brauchen es so nötig. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du dich nie veränderst und dass deine Kraft immer die gleiche ist und dass dein Wort Dynamit ist und dass es Tote zum Leben erweckt. Ich möchte dir danken, Herr, dass du, wenn du dein Volk bewegst, auch bei mir beginnst, bei uns beginnst. Und danke, Herr, dass du mit uns nach Hause in den Alltag gehst, und danke, dass du da der Herr sein willst und Ordnung hineinbringen willst, von dir und deiner Warte her. Herr Jesus, segne uns und behüte uns und lass dein Antlitz leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe du dein Angesicht über uns und gib uns deinen Frieden. Amen. Und jetzt singen wir das Lied: Sonne der Gerechtigkeit. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind an diesem schönen, strahlenden Sonntag. Danke fürs Begleiten. Und herzlich einladen möchte ich Sie zum Mittwochkreis in der kommenden Woche. Der beginnt um 19.45 Uhr bis 21.15 Uhr im Sonnenberg-Mutterhaus. Und jetzt geht das Kirchenjahr zu Ende mit Riesenschritten, deshalb ein kleiner kurzer Überblick. Am kommenden Sonntag hält Pfarrer Rainer Hollweger die Bibelstunde. Er ist Pfarrer in Herrenberg und der Geschäftsführer von der Lebendigen Gemeinde in Korntal. Und am übernächsten Sonntag, dem 16. November, wird Herr Pfarrer Dr. Hartmut Schmidt hier predigen. Und am 23.11., da feiern wir hier unseren Mutterhaustag. Da laden wir Sie leider aus und da findet ausnahmsweise keine Bibelstunde statt. Dafür dann wieder am 1. Advent und noch eine Vorschau. Am 3. Advent, dem 14. Dezember, wird dann unsere Weihnachtsbibelstunde sein. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen reich gesegneten Sonntag. Kommen Sie gut nach Hause. Und Gottes Segen für die neue Woche. Auf Wiedersehen.